Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die heutige Lesung führt uns ins Johannesevangelium 1, die Verse 29 bis 36. Johannes 1, die Verse 29 bis 36. Hier geht es um das Lamm Gottes. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist. Denn er war eher als ich, und ich kannte ihn nicht, aber damit der Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach: Ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen, und er blieb auf ihn. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir: Der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihn bleiben siehst, der ist, der mit Heiligem Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er: Siehe, das Lamm Gottes. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, lieber Herr und Heiland, danke, dass wir diesen Gottesdienst in deinem Namen beginnen dürfen und auch für dein Wort, welches wir eben gehört haben. Danke, Vater, dass du deinen Sohn auf diese Erde herabgesandt hast, um uns von unseren Sünden zu befreien, denn ohne ihn wären wir allesamt verloren. Danke für diese Agape-Liebe, die wir menschlich nicht verstehen können, aber dafür sind wir unendlich dankbar. Segne auch jeden einzelnen Bruder und Schwester, die hier anwesend sind, aber auch die, die online zuschauen. Ja, du kennst von uns allen die Probleme, die Sorgen, und ja, die lege ich dir alle hin und bitte dich, dass du uns da durchträgst, denn du sagst selbst in deinem Wort, alles dient uns zum Besten. Auch wenn wir es nicht sofort erkennen können, so glauben wir und vertrauen wir auf dein Wort. Wir wollen dich aber auch bitten, dass du jetzt durch die Predigt von unserem Bruder Jakob Czanke ja zu uns sprichst, uns aufzeigst, was du uns ganz persönlich damit sagen möchtest, dass wir unsere Ohren für dein Wort öffnen und auch das Gehörte umsetzen. Ja, schenke hierzu dein Gelingen, den Gehorsam, den wir dafür benötigen, und den Willen, dass wir dein Wort so umsetzen, wie es dir wohlgefällig ist. Dir sei alle Lob, Dank und Ehre. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir kommen heute zum zweiten Teil unserer neuen Predigtreihe zum Markus-Evangelium und wir hören dazu aus Markus 1, die Verse 6 bis 11. Markus 1, die Verse 6 bis 11. Johannes aber war bekleidet mit Kamelhaaren und trug einen ledernen Gürtel um seine Lenden, und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er verkündigte und sprach: Es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich, und ich bin nicht würdig, ihm gebückt seinen Schuhriemen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Und es geschah in jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerrissen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigen. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. In der letzten Predigt waren wir beim Thema, was Gott ankündigt, das tritt ein. Gott hatte sein Kommen in Gestalt seines Sohnes angekündigt und diesem Kommen vorausgehend das Kommen des zweiten Elia, der das Kommen Gottes, Jahwes, vorbereiten sollte, was in Jesus dann Realität wurde. Wir hatten gesehen, wie unmittelbar das Neue Testament ans Alte anschließt, das Markus-Evangelium in seinen ersten Versen direkt an das letzte Buch des Alten Testaments, den Propheten Malachi, als lägen zwischen den beiden nicht fast 500, sondern 5 Jahre. Aber der allmächtige Gott steht über Raum und Zeit. Er überblickt 500 Jahre ebenso unproblematisch wie 5 Tage und kann deshalb für 500 oder auch für 5000 Jahre hinaus genauso exakt vorhersagen, was geschieht, wie für die nächsten 5 Sekunden. Durch den Propheten Malachi hatte er angekündigt: Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Genauso ist es geschehen. Gott sandte den zweiten Elia, nämlich Johannes den Täufer. Und ihm wendet das Markus-Evangelium sich jetzt zu. Ab Vers 6 zunächst der Person des Johannes. Und beschreibt: Und Johannes war mit Kamelhaaren und einem ledernen Gürtel um seine Lenden bekleidet, und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Der härene Mantel und der Ledergürtel, zwei Attribute, waren auch Kennzeichen des Propheten Elia. In 2. Könige 1, Vers 8 beschreiben Elia die Männer des Königs Ahasja mit folgenden Worten: Er hatte einen härenen Mantel an und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Wörtlich im Griechischen ganz nah an der Beschreibung von Johannes dem Täufer hier im Markus-Evangelium. Nach Sacharja 13, Vers 4 war der härene Mantel wohl eine ganz typische Prophetenbekleidung. Heuschrecken und wilder Honig sind reine Speisen, die eine entsprechende Symbolkraft haben. Wilder Honig, das Zeichen der Fürsorge Gottes. 5. Mose 32, Vers 13 sagt Mose rückblickend auf die Wüstenwanderung und die Wohltaten, die Bewahrung, die Fürsorge, die Israel durch die Hand Gottes in dieser Zeit erfahren hat. Er, nämlich Gott, ließ ihn, das Volk, Honig saugen aus dem Felsen. Symbolisch natürlich gemeint, aus dem Felsen kam mal Wasser, dass real mal Honig kam, ist mir jetzt im Moment nicht gewärtig. Aber es meint die vollständige, umfangreiche Versorgung Gottes in 40 Jahren der Wüstenwanderung. Und das verheißene Land, dem sie entgegenzogen, Kanaan, bekanntlich das Land, in dem Milch und Honig fließen. Also wir sehen, wie Milch und Honig hier in besonderer Weise Ausdruck der überfließenden Fürsorge, Güte Gottes sind. Auch Simson aß als Auserwählter Gottes wilden Honig aus dem Bauch des Löwenkadavers etwa. Johannes der Täufer isst also, was die Natur ihm unmittelbar bietet, und hebt sich damit ebenso wie mit dem härenen Gewand im Gegensatz zum kostbaren Leinen, Samt und Seide der Reichen ab. Er lebt nicht im Luxus, sondern in natürlicher Einfachheit und damit eben auch, wie Israel in der Wüste, in der direkten Abhängigkeit von Gott. Wenn er keinen Honig findet, keine Heuschrecken, muss er hungern. Hat er aber, soweit ich weiß, im Wesentlichen nicht. Gott hat ihn versorgt, wie einst Elia mit den Raben. Vers 7, nach diesem kurzen Rückblick auf die Person, nun der Blick auf den Auftrag des Johannes. Johannes hat keinen isolierten, in sich abgeschlossenen Dienst, sondern einen vorbereitenden. Auch seine Taufe zur Buße, zur Vergebung der Sünden, von der wir letztes Mal gehört haben, war ja kein Selbstzweck. Diese Taufe selbst brachte nicht das Heil. Sie sollte mit der Buße und der Reinigung von Sünden auf den weisen und auf den vorbereiten, reinigen, heilig machen zur Begegnung mit dem, der nach Johannes kommen sollte, auf den der ganze Dienst des Johannes hinwies. Die Botschaft des Johannes ist dabei klar und hat vor allem ein Thema, nämlich eben den, der nach ihm kommt. Und von dem redet der Vers 7, nach mir kommt, der stärker ist als ich. Ich bin nicht würdig, ihm gebückt den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Johannes predigt zwar Buße, er tauft zur Vergebung der Sünden, aber all das sind nur Einzelelemente und nicht der Kern seiner Botschaft. Der Kern ist, dass er auf den hinweist, dessen Wegbereiter er ist. Und drei Dinge sagt Johannes über ihn. Erstens, der stärker ist als ich. Stärker? Wenn Johannes der zweite Elia ist, die göttliche Neusendung des in Anführungszeichen stärksten Propheten des alten Bundes, dann kann der, der nach ihm kommt, nur der verheißene Messias sein. Da gibt es nicht mehr viel Steigerung dazwischen. Inwieweit, fragen wir mal kurz, war eigentlich Elia der stärkste Prophet des alten Bundes? Die übrigen Propheten, die uns als 4 große, 12 kleine bekannt sind, hatten vor allem eine Botschaft für uns. Daniel wurde darüber hinaus auf wunderbare Weise bewahrt in der Löwengrube, aber Elia hat machtvolle Wunder getan. 3 Jahre Dürre, das Gottesgericht auf dem Karmel, die Auferweckung des Sohnes der Witwe von Zarpat waren gewaltige Dinge, die er getan hat, und nur einige gäbe noch mehr aufzuzählen. Elia tritt damit vor allem als der in Erscheinung, in dem die Macht Gottes gewissermaßen zum Anfassen wirkt, gegenwärtig ist. Und Elia starb bekanntermaßen nicht, er wurde entrückt, im Feuerwagen abgeholt und direkt in den Himmel gebracht. Das Zweite, was Johannes über den sagt, der nach ihm kommt, stärker war das Erste, der Zweite unvergleichlich viel würdiger als Johannes. Johannes sagt, ich bin nicht würdig, ihm auch nur die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Diese Sandalen bestanden oft nur aus einem Sohlenstück, das mit einem einzigen Riemen am Fuß festgebunden war. Ich bin nicht würdig, ihm die Riemen dieser vom Staub der Straße verschmutzten und verschwitzten Sandalen zu lösen. Hier in Ungarn wird uns das einigermaßen plastisch. Wir haben hier eine recht trockene, sandig-lehmige Erdmischung, über die immer wieder auch kräftig der Wind bläst und sie austrocknet. Und uns ist schon aufgefallen, relativ schnell, gerade jetzt, wenn es wärmer wurde im Frühjahr, auch wenn dieses recht kalt war noch, das globale Kochen ist noch nicht überall ganz angekommen. So wie man barfuß in den Schuhen rausgeht und geht nur einmal kurz durch den Garten, hat man schmutzige Füße. Und man bekommt da einen Eindruck, wenn da einer den ganzen Tag barfuß in diesen Sandalen unterwegs war, im Staub und Sand der Wüste und des galiläischen Berglands oder auch eben der judäischen Wüste, da kann man sich vorstellen, wie schmutzig die Füße abends dann wirklich waren. Und jetzt werden die Schuhe ausgezogen und da steht eben gewissermaßen der Dreck. Und Johannes sagt, deshalb war das auch Sklavenarbeit, diese Niedertätigkeit, direkt mit dem Dreck der Straße sich zu befassen. Ich bin nicht würdig, diese niedrige Sklavenarbeit an dem auszuüben, der nach mir kommt. Nicht würdig. Erstens, er ist stärker. Zweitens, er ist viel würdiger. Drittens kommt der wichtigste Unterschied, Vers 8. Johannes sagt, ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Wenn wir uns der Johannestaufe zuwenden, schauen wir erst einmal auf den Unterschied zwischen der Taufe des Johannes und der jüdischen Proselytentaufe. Ich habe nochmal nachgelesen, die sogenannte Proselytentaufe hatte ursprünglich keine andere Bedeutung als ein rituelles Reinigungsbad zu sein und dürfte damit keine wirkliche Vorstufe der Taufe des Johannes gewesen sein. Die früheste Bezeugung der Proselytentaufe stammt auch aus dem 1. Jahrhundert nach Christus, also erst aus neutestamentlicher Zeit. Ihre Begründung hat sie im Reinigungsbad, das nach ritueller Verunreinigung etwa durch Aussatz oder durch Berührung einer Leiche zur Wiederherstellung der rituellen Reinheit nötig war. Ursprünglich folgte die Proselytentaufe auf die Beschneidung. Durch die Beschneidung wurde der Heide ins Bundesvolk aufgenommen. Da er aber als Heide unrein war, musste er sich zusätzlich zur Beschneidung noch diesem Reinigungsbad unterziehen. Die sogenannte Proselytentaufe war also ursprünglich gar nichts anderes als ein Reinigungsbad für ehemalige Heiden. Im Laufe der Zeit, weil man die Hemmschwelle runtersetzen wollte, auch zum Konvertieren, hat man auf die Beschneidung der Männer immer mehr verzichtet und die Proselytentaufe trat dann an die Stelle der Beschneidung und wurde das entscheidende Merkmal beim Übertritt des Judentums. Wir hatten es übrigens ja auch schon vor Jahren beim Thema der Christ und der Fremde, der Proselytos, der durch die Proselytentaufe zum Juden gewordene, ist hier der voll integrierte Fremde, dem deshalb auch in weiten Bereichen gleiche Rechte im Volk Israel zukommen, im Unterschied zum eigentlichen Fremden, dem Halotrios, der eben nicht integriert ist, als Gefahr, als Gericht Gottes empfunden wird und von der Bibel so auch dargestellt wird. Also der Proselyt, der zum Judentum Übergetretene. In diesem Kontext die Proselytentaufe. Ein Sündenbekenntnis war mit dieser Proselytentaufe nicht verbunden. Und das ist bei Johannes anders und zeigt den wesentlichen Unterschied seiner Taufe bei gleichem äußeren Vollzug. Liebe Geschwister, das ist auch ein ganz wichtiger Unterschied, auch in diesen Tagen. Und das müssen viele auch in christlichen Kreisen immer wieder noch lernen. Ich muss das mal leider so sagen. Nur weil etwas äußerliche Ähnlichkeiten hat, sich vielleicht sogar äußerlich zu 100% entspricht, muss es noch lange nicht dieselbe Bedeutung haben. Wir sehen das etwa beim Symbol der Taube. Die Taube der Friedensbewegung hat eine komplett andere Bedeutung als die Taube im christlichen Zusammenhang, wo sie den Heiligen Geist repräsentiert und darstellt. Und so auch hier, wenn die Johannestaufe äußerlich auch eins zu eins der Proselytentaufe entsprochen haben mag, so hat sie doch mit dem enthaltenen Sündenbekenntnis eine wesentlich andere Bedeutung. Der wichtige Unterschied, die Proselytentaufe hat die kultische, die äußere Reinheit vor Augen, den äußeren Übertritt zum Judentum. Bei der Johannestaufe dagegen geht es um die innere Reinheit. Und deshalb auch das Sündenbekenntnis und um die Verpflichtung zu einem neuen Leben zu Gott. Ähnlichkeiten zwischen beiden Taufen sind durchaus auch inhaltlich da. In beiden Fällen geht es um Neuanfang. Auch der Proselyt verpflichtet sich mit dem Übertritt zum Judentum zu einem neuen Leben, nämlich einem Leben nach den jüdischen Gesetzen. Aber eben sehr viel mehr aufs Äußere, Formale gerichtet, als aufs Innere, auf die Veränderung des Herzens und des inneren Seins vor Gott. Vergleichen wir als nächstes die Johannestaufe mit der Jesustaufe, der spezifisch christlichen Taufe. Johannes tauft mit Wasser, Jesus aber, so sagt er, tauft mit dem Heiligen Geist. Das zeigt uns, dass der wesentliche Unterschied zwischen der Johannestaufe und der christlichen Taufe wiederum nicht im äußeren Vollzug liegt, da waren beide identisch, sondern in der Heilsgeschichte. Johannes kann nicht mit dem Heiligen Geist taufen. Er kann nur auf das taufen, was in Zukunft erst noch kommen wird. Seine Taufe ist deshalb ein symbolischer Hinweis und eine Vorbereitung auf das, was Jesus in Zukunft bringt und vollendet. Und sie kann deshalb die Johannestaufe, den Geist und die wirksame Kraft der christlichen Taufe nicht vermitteln, anders als die Jesustaufe, da dieser Geist noch gar nicht gekommen ist. Pfingsten liegt ja noch in der Zukunft. Johannes ist zwar der unmittelbare Vorbote und Wegbereiter Jesu, aber er selbst mit seiner Person ist noch ganz im alten Bund. Der tatsächliche Schritt vom alten in den neuen Bund, der geschieht erst mit Jesus. Wir lesen weiter die Verse 9 bis 11 über die nun folgende Taufe Jesu, Vers 9. Und es geschah in jenen Tagen, Jesus kam von Nazareth in Galiläa und wurde von Johannes im Jordan getauft. Jetzt tritt der, den Johannes ankündigt, ganz persönlich in den Blick. In jenen Tagen. Eben irgendwann während der Tauftätigkeit des Johannes, aber doch eine Aussage, die eine gewisse zeitliche Angabe enthält im Blick auf Jesus, biografisch, nämlich er kam von Nazareth in Galiläa. Das heißt, Jesus hatte sein Wirkungsgebiet noch nicht von seinem Heimatort Nazareth nach Kapernaum verlegt. An sich ganz logisch, aber hier nochmal bestätigt, denn die Taufe Jesu geschah ja vor Beginn seines öffentlichen Wirkens, das dann zu den Anfeindungen in Nazareth und seinem Weggehen nach Kapernaum führt. Nazareth muss ein kleiner und unbedeutender Ort gewesen sein. Es wird weder im Alten Testament noch im Talmud erwähnt und scheint eher arm gewesen zu sein. Während die Gegend um den See Genezareth durch Fischfang, Getreideanbau, der Weizen von Korazin wird im Talmud als besonders gut gerühmt und so weiter fruchtbar und wohlhabend war, war das im kargen galiläischen Bergland eben anders. Das fiel uns auch auf bei Fahrten, als wir in Israel waren, sowohl im Norden Galiläas wie auch in den Westen. Man sieht es auf dem ersten Bild. Es gedeihen. Unten sieht man noch ein Stück fruchtbares Land, aber weite Teile sehen aus wie der Hügel im Hintergrund. Nicht einmal richtige Wälder, sondern halboffene Strauch- und Baumlandschaften, die sich im kargen Felsboden nur mittelprächtig entwickeln. Heute ist das in den Tallagen des galiläischen Berglands dank großer Bewässerungsanlagen, Seen, die dort angelegt werden und durchs Wasser aus dem See Genezareth gespeist werden, anders. Also da werden dann in Tälern des galiläischen Berglandes entsprechend bewässert und dann werden auch diese Täler heute und seit einiger Zeit fruchtbar gemacht. Und es liegt eben hoch in den Bergen, das zweite Bild zeigt dann das heutige Nazareth, beziehungsweise wie es vor einigen Jahren ausgesehen hat. Während sich südlich von Nazareth die fruchtbare Jezreel-Ebene von West nach Ost erstreckt, liegt Nazareth selbst ziemlich exakt in der Mitte zwischen See Genezareth und Mittelmeer, recht hoch in den Bergen. Die Erwähnung von Nazareth, liebe Geschwister, auch noch ganz wichtig, ein weiterer Beweis für die geschichtliche Zuverlässigkeit der Bibel. Leider werden ja auch gerade in Deutschland die Menschen immer wieder Meschugge gemacht mit irgendwelchen Theorien, Behauptungen, dass die Bibel da und dort erfunden und was weiß ich und was da angeblich alles im Vatikan an geheimen Archiven und Dokumenten liegt, die die Glaubwürdigkeit der Bibel in Zweifel ziehen und eine ganz andere Botschaft hätten etc. Alles Blödsinn, liebe Geschwister. Die Bibel ist unglaublich gut bestätigt, bezeugt, auch durch solche Kleinigkeiten, historische Kleinigkeiten, die Nennung von Nazareth. Denn weil Nazareth weder im Alten Testament, im Talmud, noch in sonstigen Quellen des ersten oder zweiten Jahrhunderts nach Christus erwähnt wird, auch nicht von Josephus, dem berühmten jüdischen Geschichtsschreiber zur Zeit Jesu, wurde in der Zeit der Bibelkritik seit dem 19. Jahrhundert bestritten, dass Nazareth zur Zeit Jesu überhaupt besiedelt gewesen sei. Also man hat versucht, diese ganze Geschichte des Heranwachsens Jesu und Wunder, diese Geschichte mit Nazareth ins Reich der Mythen, Legenden und Märchen zu verweisen. Mittlerweile ist das längst eindeutig belegt, dass Nazareth selbstverständlich auch zur Zeit Jesu besiedelt war und die Zuverlässigkeit der biblischen Berichte ein weiteres Mal bestätigt. Kein Mensch hätte Nazareth als Ort erfunden, in dem Jesus aufgewachsen ist, wenn dieser Ort weithin unbekannt war. Dann wird Jesus von Johannes getauft. Wir wenden uns von Nazareth der Taufe wieder zu. Die Taufe selbst wird völlig unspektakulär in einem Nebensatz erwähnt und er ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Das ist alles, was Markus über den Taufvorgang selbst berichtet. Der Bericht drumherum, dass Johannes sich vorher wehrt, dass er darauf hinweist, dass Jesus die Taufe doch gar nicht nötig habe, das fehlt bei Markus. Fragen wir hier trotzdem kurz, warum musste sich Jesus eigentlich taufen lassen? Die Taufe des Johannes ist ja eine Taufe der Buße, zur Vergebung der Sünden. Aber Jesus ist, wie Johannes ganz genau weiß und ihn deshalb als Taufanwärter zunächst zurückweist, ohne Sünde. Er braucht gar keine Taufe. Warum dann doch? Weil Jesus in der Taufe die Sünde der Welt auf sich nimmt. Das ist der Punkt. Er beugt sich nicht unter seine Sünde, die hat er nicht. Er beugt sich, liebe Geschwister, unter unsere Sünde, unter meine Sünde, unter deine Sünde. Ja, unter die Sünde des ganzen Kosmos. An der Stelle haben auch sogar mal die Alphasöhne recht. Jesus hat sogar die Sünde Satans auf sich geladen, denn als Herr des Kosmos ist er natürlich auch Teil des Kosmos. Auch für seine Sünde ist Jesus am Kreuz gestorben. Dass er deshalb irgendwann einmal gerettet würde, das sagt die Bibel nicht. Denn dass Satan irgendwann mal Buße tun würde von seinen bösen Werken, das Heil in Jesus für sich persönlich annehmen würde, davon habe ich in der Bibel noch nichts gelesen. Das sind dann Hinzufügungen. Also, Jesus beugt sich unter die Sünde des ganzen Kosmos und lädt sie sich ganz persönlich auf. Wir können sagen, mit der Taufe beginnt gewissermaßen das Erlösungswerk Jesu im eigentlichen Sinn. Er kann, wenn wir so wollen, am Kreuz von Golgatha für unsere Sünde nur sterben, weil er diese in der Taufe schon auf sich geladen hat. Fragen wir jetzt noch bei der Taufe selbst, was hat Jesus in der Taufe gesagt und getan? Was hat Jesus in der Taufe gesagt und getan während des Taufvorgangs, während des Taufvollzugs? Antwort: Nichts. Gar nichts. Liebe Geschwister, das ist von großer Bedeutung für das rechte Verständnis der Taufe, der christlichen Taufe. Und die eingefleischt taufgesinnten Geschwister, die müssen sich jetzt mal kurz am Stuhl festhalten, denn für sie könnte der nächste Satz ein gewisses Ärgernis darstellen. Von Befürwortern der Glaubenstaufe wird in der Regel ja der Bekenntnis- und Gehorsamsakt des Täuflings in der Taufe ganz hochgehängt, als die eigentlichen entscheidenden Wesensmerkmale der Taufe schlechthin. Und weil ein unmündiger Säugling das noch nicht kann, wird die Säuglingstaufe kurzerhand für ungültig und unwirksam erklärt. Aber, und deshalb bitte festhalten, liebe Geschwister, das geht am biblischen Befund ganz klar vorbei. Erstens schon vom Grundsatz her, die Taufe, und da sind sich ja alle einig, auch die taufgesinnten Geschwister bestätigen das, die Taufe wird ja passiv empfangen. Und es kann von daher schon wesensmäßig unmöglich sein, dass ein Akt des Täuflings, ein Gehorsams- oder ein Bekenntnisakt des Täuflings, substanziell wichtig sein kann für die Taufe. Der passive Empfängnischarakter der Taufe schließt das substanziell per se aus. Und wir sehen es ganz anschaulich bei Jesus. Er sagt und bekennt in der Taufe gar nichts. Substanziell für die Taufe ist ein Bekenntnis, tatsächlich, aber nicht unser Bekenntnis, sondern das Bekenntnis des himmlischen Vaters zu uns. Er bekennt, und das haben wir Vers 11, eine Stimme aus den Himmeln kam und sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Gott spricht in der Taufe, liebe Geschwister, auch zu uns. In der Taufe sagt der allmächtige Gott zum Täufling, ich hab dich lieb. Ich will mit dir leben. Ich bin in Jesus Mensch geworden, ans Kreuz gegangen für deine Sünde, damit du ewiges Leben hast. Da ist meine Hand, da ist mein Arm, pack zu und ich will dich zu mir ziehen. Du sollst zu mir gehören, ich hab dich lieb. Das ist das Bekenntnis des himmlischen Vaters zum Täufling. Das ist das Substanzielle. Und das gilt völlig unabhängig, ob dem Täufling im Zustand der Taufe als Säugling oder was auch immer dieses Bekenntnis des himmlischen Vaters klar ist, er die Bedeutung erfasst oder nicht. Hauptsache ist, ob als Säugling getauft oder als bereits zum Glauben gekommener, dass wir in diesem Bekenntnis des himmlischen Vaters leben, dass wir es vor uns annehmen, im Glauben und im Vertrauen ihm danach folgen. Dieses Bekenntnis variiert in der Formulierung. Bei Markus heißt es, sagt die Stimme du, bei Matthäus, dies ist mein geliebter Sohn. Das sind diese kleinen Details, liebe Geschwister, die die geschichtliche Zuverlässigkeit immer wieder bestätigen. Wir als Bibelleser hätten es vielleicht manchmal lieber, die Formulierungen wären in allen Evangelien exakt gleich. Aber für den Historiker sind diese kleinen Abweichungen ganz wichtige Hinweise, mit welcher Zuverlässigkeit die verschiedenen Überlieferungen weitergegeben wurden. Da wurden eben nicht irgendwann diese Formulierungen bei Matthäus und Markus einander angepasst, sondern sie blieben in ihrer Verschiedenartigkeit stehen. In der Sache macht es ja auch nicht den geringsten Unterschied, ob der himmlische Vater allgemein bezeugt, das ist mein geliebter Sohn, hörbar auch für die anderen, oder ob er Jesus direkt anspricht und sagt, du bist mein geliebter Sohn. Johannes betont in seinem Evangelium ausdrücklich, dass gerade dieses Ereignis für Johannes, den Täufer, der göttliche Beweis war, dass dieser der Sohn Gottes ist. Und dieses Zeichen war ihm von Gott selbst vorangekündigt gewesen. Johannes 1, 31 bis 34, wir haben es als Lesung gehört. Während der Taufe Jesu selbst passiert weiter gar nichts. Das ist die gemeinsame Aussage aller Evangelien. Während der Taufe Jesu passiert weiter nichts, außer dass sich der Himmel öffnet. Nein, das kommt jetzt gleich im Moment direkt anschließend. Während der Taufe passiert also erstmal gar nichts. Als Jesus aber aus dem Jordan heraussteigt, unmittelbar und sofort nach der Taufe, da öffnen sich die Himmel. Wirklich ganz unmittelbar, Vers 10 heißt es, und sofort, griechisch Eutys, aus dem Wasser heraussteigend, also Partizip, während er quasi noch mit anderthalb Beinen im Wasser steht, sah er den Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf ihn herniederfahren. Liebe Geschwister, deshalb unser Thema, der Himmel steht offen. Ganz klar ist der Sinn, jetzt wird die Trennwand zwischen Himmel und Erde aufgetan. Es entsteht ein direkter Kontakt vom Himmel zur Erde, der Himmel zerreißt. Ein Lied sagt, wir singen es, der Himmel steht offen, Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Der Himmel zerreißt, der Himmel steht offen. Und dieser Kampf Jesu um den offenen Himmel, der hat hier bei der Taufe schon begonnen und hat hier bereits seine erste sichtbare Wirkung hervorgebracht. Eben der Himmel zerreißt, er zerteilt sich, wie einst das Rote Meer beim Durchzug der Israeliten. So auch für uns, dass wir durchziehen können, gewissermaßen zum himmlischen Vater. Und die Stimme, die nun von diesem geöffneten Himmel herunter ertönt, die hatten wir schon gehört. Gleichzeitig, das nächste, sieht er den Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigen. Der Geist kommt auf Jesus herab und sowohl Jesus als auch Johannes sehen ihn. Das bestätigt Johannes 3, Vers 32, wo Johannes der Täufer sagt, ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herniederfahren und er blieb auf ihm. Und um das Sehen Johannes des Täufers geht's, denn Jesus weiß ja, wer er ist, was geschieht zum Zeugnis für die Menschen. Einen anderen Schwerpunkt haben hier immer wieder die Bibelkritiker gelegt, die behaupten, dass Jesus erst durch die Taufe als Gottessohn adoptiert worden sei und erst hier seinen Auftrag quasi erfahren oder sich zusammengereimt habe. Natürlich Unfug. Er hat hier auch keineswegs den Geist empfangen. Als Sohn Gottes ist er seit jeher der Geisterfüllte schlechthin. Bei derartigen Konstruktionen wird die menschliche Seite Jesu total überbetont. Aber die Bibelkritik sieht in ihm ja auch nur den Menschen und nicht den Gott. Entscheidend ist, dass Johannes der Täufer sieht, was geschieht. Und dadurch wird er in seiner Erkenntnis, dass Jesus der Messias ist, gestärkt. Spannend ist zum Schluss noch die Sache mit der Taube. Eine normale Taube, liebe Geschwister, kam da auf jeden Fall nicht vom Himmel herab. So viel ist klar. Wer kam, das ist der Heilige Geist. Aber er kam wie eine Taube. Und wir haben einen besonderen Hinweis von Lukas dazu, der sagt, er kam in leiblicher Gestalt. Das ist interessant, somatico, körperlich, leiblich. Schwer zu verstehen, was dieser Hinweis bei Lukas sicher besagt, dass es sich bei diesem Kommen des Heiligen Geistes nicht einfach um eine Vision oder Ähnliches gehandelt hat, sondern um einen ganz realen Vorgang. Es waren ganz reale, wie auch immer geartete körperliche Erscheinung, die da für Jesus und Johannes sichtbar vom Himmel herabkam. Ebenso wie die Stimme, die sowohl von Johannes als auch von Jesus und wohl auch weiteren Zeugen dieses Geschehens gehört wurde. Liebe Geschwister, was nehmen wir von alledem mit nach Hause? Das Thema der Predigt. Der Himmel steht offen. Mit der Taufe Jesu hat es begonnen. Da geht der Himmel auf und der himmlische Vater bezeugt, mein lieber Sohn. Mit Kreuz und Auferstehung wurde es vollendet. Der Himmel steht offen für dich und für mich. Was für eine Tatsache. Jeder Einzelne ist eingeladen, in der persönlichen Beziehung mit dem himmlischen Vater zu leben. Ihm von ganzem Herzen zu vertrauen, gerade in diesen immer schwieriger werdenden Zeiten. Und liebe Geschwister, es da zu erleben und es zu wissen, auch dann, wenn wir es nicht erleben, gilt es ja trotzdem. Der Himmel steht offen. Gott ist mir nahe. Dass das unser Leben trägt, dass davon unser Vertrauen auf den himmlischen Vater geprägt ist, daran lernen wir ja unser ganzes Leben lang. Ich denke da auch etwa für uns selber an die letzten Monate unserer Baumaßnahmen in Ungarn. Da gab es insgesamt, haben wir sehr gute Handwerker gefunden, ungarische. Da dürfen wir dem Herrn sehr dankbar sein. Aber da gab es durchaus mal den einen oder anderen Rückschlag, Verzögerung, nichts Existenzielles. Und mir ist immer mehr deutlich geworden, auch in diese Kleinigkeiten sind Lernmaßnahmen Gottes. Auch in diesen Bagatellfragen des menschlichen Lebens, wenn wir so einen Blick auf das große Ganze sehen, sind es ja Bagatellfragen. Immer mehr einzuüben, dass wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen. Dass wir Frieden im Herzen haben, auch wenn äußerlich das eine oder andere schief läuft oder aus den Bahnen zu geraten droht. Und wenn wir es dann immer wieder erleben, liebe Geschwister, und so kann ich es zurückblickend sagen, am Ende war das Timing Gottes immer perfekt. Auch jeder Rückschlag, jede Verzögerung war nötig, war gut, hat zum Besten gedient. Wie gesagt, Lernmaßnahmen Gottes für die Zukunft. Was wir heute erleben in diesen Kleinigkeiten, das sind ja Peanuts im Vergleich zu dem, was kommt. Und wenn es dann eines Tages turbulent wird, liebe Geschwister, wie im See, im Sturm auf dem See Genezareth, dann sind das Lernphasen, die uns hoffentlich vorbereitet haben, auch in diesen schwereren Stürmen des Lebens, immer mehr unserem himmlischen Vater zu vertrauen. Im Kleinen wie im ganz Großen. Das ist ein jeden Tag angefochtenes. Und ich bete deshalb seit längerem, jeden Morgen für uns, für Birgit und für mich, aber auch für euch, liebe Geschwister, dass der Herr uns Ruhe, Frieden, Freude und Gelassenheit in ihm stärkt und mehrt. Ruhe, Frieden, Freude und Gelassenheit, mitten in allen Turbulenzen dieser Zeit. Der Himmel steht offen, unser himmlischer Vater ist uns ganz nah. In Jesus sind wir unmittelbar mit ihm verbunden. Er ist in unserem Alltag präsent. Er ist heruntergekommen. Er handelt gewaltig und real. So wie es die Apostel schon vor 2000 Jahren bezeugt haben. 1. Johannes 1,3. Was wir gesehen und gehört haben. 2. Petrus 1,16. Wir sind nicht dunklen Farben gefolgt, sagt Petrus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selbst gesehen. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel geschehen, gemeint der Berg der Verklärung, da wir mit ihm waren auf dem Heiligen Berg. Die Apostel haben es gehört und gesehen, uns bezeugt. Und auch wir dürfen hören und sehen, wie großartig Gott handelt bis in unsere Zeit hinein. Das galt gestern so, das gilt heute so und das gilt auch im Blick auf das, was kommt. Und je mehr wir ihm vertrauen und uns von ihm führen und leiten lassen, umso mehr werden wir mit ihm erleben. Seine Bewahrung, seine Liebe, seine Treue. Das brauchen wir uns nicht nur zu wünschen, da dürfen wir gewiss sein, dass es so ist. Großartig. Amen. Wir heben uns zum Gebet. Ja, lieber himmlischer Gott und Vater, wir danken dir, dass der Himmel offen steht. Dass du ihn selber zerrissen hast, aus Liebe zu uns dich herabgeneigt hast. Und dass wir sehen dürfen, Herr, wie du für uns da bist. In großartiger, in wunderbarer Weise. Wie du der Maria begegnet bist, als du ihr in Nazareth bekannt gegeben hast, dass der Geist Gottes sie überschatten wird und sie den Erlöser zur Welt bringen darf. Dass Johannes es gesehen hat, als an der Taufe der Himmel aufgeht, die Stimme und der Heilige Geist herabkommen. Die Jünger haben es gesehen auf dem Berg der Verklärung, diese Herrlichkeit. Und wir dürfen es immer wieder in den Kleinigkeiten und auch in den größeren Dingen unseres Lebens erfahren, dass der Himmel offen steht, dass du da bist. Auch in den Angriffen dieser Tage, Herr. Wir dürfen wissen, du bist an unserer Seite, du bist an der Seite der Gemeinde, du hältst schützend, bewahrend deine Hand über sie. Und in diesem Wissen dürfen wir auch getrost und zuversichtlich in die Zukunft gehen und auch weiterhin deine Zeugen sein, Herr. Und es ist großartig, dass wir nicht nur bezeugen können, was wir in der Bibel gelesen haben und was andere erlebt haben, sondern dass wir immer wieder eben auch bezeugen dürfen, was wir selbst von dir gesehen und gehört und mit dir erlebt haben. Und darum wollen wir dich auch weiterhin bitten, Herr. Wir loben und preisen dich, dass du mit uns auch in diese vor uns liegende Woche gehst. Du weißt, was da auf uns wartet. Auch da lass uns, ob es kleine oder große Dinge sind, einfach ganz real mit deinem Wirken, mit deiner Gegenwart rechnen. Wir denken auch wieder an die Alten und Kranken zu Hause, an die Niedergeschlagenen und Betrübten, dass du auch helfend und heilend eingreifst. Wir wissen, für dich ist keine Krankheit zu schwer. Unheilbar gibt's für dich nicht. Es ist eine Frage eines Wortes und Gesundheit kann da sein, Herr, wo du willst. Wir danken dir, dass wir auch da in diesen Dingen immer wieder dein Eingreifen erleben dürfen. Oder wo Menschen einsam und matt ums Überleben kämpfen in ihren besonderen Situationen, dass du ihnen nahe bist, sie stärkst, sie mit aller nötigen Kraft ausstattest. Und dass wir miteinander durchgetragen werden, zuversichtlich, gestärkt, mutig in dir, bis zum Tag der Entrückung. Wir loben und preisen dich. Amen.
Liebe Geschwister, wir erheben uns zum Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.